Willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline, dein wöchentlicher Anruf einer echten Zirkusartistin von irgendwo aus der Welt. Heute rufe ich wieder an aus Berlin und heute ist auch die Folge Nummer 50. 50 Folgen, ist das nicht verrückt? Ich kann es selber noch gar nicht so richtig glauben und ich habe auch leider gar nicht so richtig irgendwas vorbereitet, wie man das denn feiern könnte. 50 ist so ein Meilenstein, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht genug, um das zu feiern. Deswegen schätze ich mal, verschieben wir die große Celebration auf 100. Einige von euch haben mir geschrieben, man könnte natürlich zelebrieren, wenn man ein bisschen mehr Soundeffekte mit einbaut. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen zu kurzfristig, um das einbauen zu können. Ich verspreche euch aber, es wird vor Folge 100 schönere und coolere Soundeffekte geben als nur dieses Ziffernblatt. Denn ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, wo das auf jeden Fall nötig ist. Und ich dachte mir heute als 50. Folge, schon lange nicht mehr gewesen, eine schöne, gute, alte Wohlfühlfolge, wo ich einige von euren Fragen aufgreife. Ich habe ja dieses tolle Tool, wo ihr mir eine Voice-Nachricht hinterlassen könnt, denn Zirkus Hotline ist ja nicht nur ein Podcast, sondern auch ein Anrufservice, naja, kein richtiger Anrufservice, aber ihr könnt eure Fragen oder was ihr auch immer mir sagen wollt, per Voice-Nachricht mir einschicken. Die Info, wo man das machen kann, findet ihr unten in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Und dann kann ich diese Voice-Nachricht benutzen und hier in der Folge mit abspielen. Das ist mal ganz cool, weil dann hört man auch so ein bisschen eure Stimmen. Und es ist auch super interessant für mich zu hören, was denn Themen sind, die euch interessieren. Und dieses Mal habe ich einige Nachrichten, die hängen geblieben sind, übrig geblieben sind so in den letzten Wochen. Und ich habe auch noch einen Fragesticker gemacht auf Instagram. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall sehr tief rein in verschiedene Themen, die euch irgendwie interessieren, über die ich kleine Geschichten erzählen kann oder einfach auch nur Fragen beantworten kann. Und um erstmal mal so rein zu starten, in Berlin bin ich jetzt seit einer Woche. Das hat sich alles sehr spontan ergeben. Eigentlich hätte ich schon längst wieder in Hamburg sein sollen. Aber jetzt bin ich halt in Berlin, denn ich habe die Möglichkeit zu trainieren, wo ich trainieren möchte. Im Moment ist mein Fokus auf der Produktion von Zirkus Lehr Live. Die findet ja statt, wie ihr wisst, am 17. Oktober in Berlin. Dazu kann man Tickets kaufen, auch unten verlinkt. Und ich bereite mich auch vor für mein nächstes Engagement, über das ich noch leider noch nicht reden kann, weil es zwar, ich glaube, mittlerweile unterschrieben ist, ich bin mir nicht mal ganz so sicher. Bei einigen Engagements, die ich spiele, sind die Verträge ein bisschen komplizierter, gerade wenn es auch noch irgendwie um einen Social-Media-Deal geht. Und da ist noch nicht alles komplett fest und noch nicht alles komplett fertig in trockenen Tüchern. Deswegen kann ich euch leider davon noch nichts sagen. Aber was ich euch sagen kann, es findet statt ab September und es ist auch gar nicht so weit weg. Also es ist im deutschsprachigen Raum, das kann man schon mal sagen. Und was ich auch noch sagen kann, ist, dass ich da nicht nur mit dem Zierrad auftreten werde, sondern ich werde da auch noch mit dem Luftring und dem Dancepole, Pole Dance, auftreten. Das heißt, im Moment muss ich mich mit drei Nummern vorbereiten. Das heißt, auch mein Training und so sieht gerade so ein bisschen so aus, dass ich halt verschiedene Sachen trainiere. Und gerade so Sachen wie Pole Dance und auch Luftring sind Disziplinen, die sind, ich will jetzt nicht sagen schwere Disziplinen, ich glaube, es gibt nichts irgendwie im Zirkus, was schwerer ist oder leichter ist oder so, sondern es gibt einfach Disziplinen, die sind anspruchsvoller in Kraft, also wie viel Kraft man braucht, wie lange man trainieren kann. Und es gibt andere Disziplinen, da fallen leider Pole und Luftring drunter, wie schmerzvoll, aber nicht so sehr schmerzvoll in der Hinsicht von es tut weh, sondern schmerzvoll in der Hinsicht von die Haut wird irgendwie abgenutzt. Also beim Pole Dance, das habe ich zum Beispiel heute gemacht, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Da, die Geschichte habe ich noch gar nicht erzählt. Lasst uns einen kleinen Ausflug machen in die Vergangenheit. Denn nicht alle von euch hier bei Zirkus Hotline wissen, dass ich mal 2 Jahre lang fest angestellt war beim Cirque du Soleil. Das war in der Show Lucia und das war direkt nach der Pandemie. 2021 und 22, beziehungsweise nein, nicht ganz. Es war das Ende von 21, das ganze Jahr 22 und ein Teil vom Jahr 2023 und wir haben eine Europatour gemacht. Und in der Show Lucia war ich mit dem Zierrad gebucht und habe performt unter Regen. Es war eine richtig, richtig schöne Show und eine richtig, richtig tolle Nummer. Und alle Frauen, die in der Show mitgemacht haben, hatten aber auch noch eine zweite Nummer zu performen. Nämlich eine Pole Dance Nummer. Das war also eine Gruppennummer. Und dafür musste man Pole Dance lernen. Das ist auch ganz cool, dass man das nun lernen musste und ich auch schon können musste, weil manchmal ist es ja so, wenn man irgendwie einen Job bucht als Artistin, dann muss man halt viele Sachen schon mitbringen. In diesem Fall eigentlich nur Potenzial, das lernen zu können und das zu wollen, also bereit zu sein. Und ich habe dann innerhalb von 4 Wochen diese Pole Dance Nummer gelernt, aber es waren nur so kleine Passagen, weil es ja wie gesagt eine Gruppennummer war. Und über die Zeit hinweg habe ich auch sehr viel Zeit mit dem Pole verbracht, weil ich auch nicht immer Zugang hatte zu so einer großen Bühne und ich hatte auch irgendwie mehr Lust in der Zeit, Pole oder was Neues zu lernen, als Sear zu lernen oder Sear zu trainieren. Deswegen habe ich das hauptsächlich gemacht und bin in der kurzen Zeit von diesen 2 Jahren, glaube ich, auch recht gut geworden und habe auch recht viele Sachen gelernt. Und ich hatte mir eigentlich immer gedacht, es wäre total toll, auch eine Solo-Pole-Dance-Nummer irgendwie zu haben oder damit mal irgendwo aufzutreten, außerhalb vom Cirque du Soleil. Und Pole-Dance ist wirklich so eine Disziplin, was ich eben schon sagte, es geht sehr auf die Haut. Also es ist der Grund, warum man beim Pole-Dance nicht so viel Kleidung trägt, ist hauptsächlich deshalb, weil man mit der Haut haftet an der Stange. Das ist natürlich aber auch diese Haftung, ist auch so eine gleichzeitig so eine Art von Reibung und das tut an der Haut einfach weh. Das heißt, man kann nur so und so viele Stunden trainieren pro Tag und beim Luftring ist es leider sehr ähnlich. Das ist auch, geht auch auf die Haut, gerade mehr auf die Hände und es ist auch so ein Metallring. Das heißt, am Ende des Trainings, gerade von diesen Disziplinen, ist man mit so aufgeschürfter Haut und blauen Flecken am gleichen Körper, am ganzen Körper und fühlt sich wirklich so wie, boah, das war jetzt eine, fast schon so eine aggressive Trainingseinheit. Und das ist das, was ich jetzt gerade hauptsächlich mache. Und heute hatte ich zum allerersten Mal wieder Pole Dance gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Pole aufgebaut habe und dann da so einfach nur versucht habe, so Kleinigkeiten zu machen, dachte ich am Anfang, oh mein Gott, ich habe alles vergessen. Ich dachte echt so, hä, wie ging nochmal die Kombi, wie ging nochmal das Bein, wie soll ich mich denn da festhalten, wie soll denn das halten? Das war wirklich so back to beginner, back to the roots, back to, als ich wirklich angefangen habe. Und ich dachte echt so, oh mein Gott, das wird ein langer Sommer werden. Das ist viel mehr Arbeit, diese Tricks wieder zu lernen, als ich dachte. Das war wirklich so ein Panikgefühl. Und es ist ganz normal im Zirkus, dass man nicht immer alle Disziplinen die ganze Zeit auf höchstem Niveau trainieren kann, weil es einfach zu viel ist. Das heißt, man konzentriert sich immer auf die Sachen, die man vorbereiten muss für die nächsten Engagements oder die Sachen, die man als Hauptdisziplin macht. Bei mir ist es meistens Sur. Und die anderen Sachen, die versucht man zwar irgendwie regelmäßig zu machen, aber man macht meistens eine intensivere Zeit vor einem Engagement. Normalerweise kann man ganz gut einschätzen, wie lange das braucht, um wieder auf dem Niveau zu sein, wo man mal war. Aber es ist immer viel, viel weniger Arbeit, einfach nur Tricks nochmal zu erlernen, die man schon mal konnte, als Tricks neu zu lernen. Das heißt, es machen ganz viele Leute so und es ist ganz normal, dass man sagt, okay, ich habe eine fette Nummer. Wie lange brauche ich es, diese Nummer vorzubereiten? Bei einigen Leuten sind es ein paar Tage, bei anderen Leuten ist es eine Woche, bei anderen Leuten ist es mehrere Wochen oder auch mehrere Monate. Das hängt natürlich immer davon ab, wie lange man Pause gemacht hat und es hängt auch davon ab, was es für eine Disziplin ist und wie gut man in der war. Beim Sur zum Beispiel ist es bei mir so, wenn ich längere Zeit eine Pause gemacht habe und ich hätte jetzt wieder ein Engagement mit dem Sur und es war jetzt eine längere Pause über ein paar Monate, dann würde ich sagen, 1 bis 2 Trainingseinheiten und es passt und ich kann damit performen. Beim Pole hatte ich jetzt so eingerechnet so einen Monat, aber ich hatte mir auch den Puffer gegeben von, ich hätte auch 2 bis 3 Monate. Und in diesem Fall, als ich dann zum ersten Mal an der Stange stand, dachte ich so, oh mein Gott, das mit dem Monat wird nicht klappen, das werden eher 2 bis 3 Monate werden. Aber dann, als das Training erstmal anfing und ich nach und nach Sachen gemacht habe, die ich damals gemacht habe, ich hatte die meine alte Videos rausgesucht mit Sequenzen, die ich hatte vom Cirque du Soleil und habe die ja nachgemacht, teilweise auch einfach, um mich daran zu erinnern, wie ich greifen musste, von welcher Seite, mit welchem Bein und so. Umso länger ich rumgemacht habe an dem Pole, umso besser wurde es. Und heute habe ich am Ende es dann wirklich geschafft, alle Tricks einmal zu machen. Und es ging dann doch besser als gedacht. Meine Beinhaut tut sehr weh. Ich habe auch schon blaue Flecken und ich weiß nicht genau, wie das Training morgen sein wird. Aber ich habe mich sehr gefreut, das zu schaffen, einmal alle Tricks zu machen, weil natürlich muss man die ja noch verbinden und man muss ja noch die Choreografien machen dazwischen. Aber es hat mir vor allem gezeigt, dass ich immer noch genauso fit bin wie damals und dass ich nichts verloren habe, irgendwie an Muscle Memory. Alles andere, wie man lange man irgendwie Position halten kann, Kraftausdauer und so, das kann man alles trainieren und dafür ist genug Zeit da. Aber wenn irgendwie sowas gar nicht mehr geht, dann braucht man halt sehr viel mehr Zeit. Und das hat zum Glück alles wirklich gut funktioniert. Und damit würde ich sagen, lasst uns doch einfach mal direkt reinsteigen in eure Sprachnachrichten, denn ich habe dieses Mal einige bekommen. Ich habe sie mir auch jetzt erstmal noch gar nicht im Voraus angehört. Das heißt, ich werde jetzt gleichzeitig mit euch erfahren, um was es da geht und mal gucken, ob ich euch die ganzen Themen beantworten kann.
Guten Morgen, Lea, hier ist Julia. Und ich habe eine Frage zu dir und Francis tatsächlich. Und zwar würde ich gerne wissen, auf welcher Sprache unterhaltet ihr euch? Also gibt es so, weil ihr ja 3 Sprachen beide sprecht, mehr oder weniger gut, wenn man das in euren Videos sieht. Und wie ist das, wenn ihr euch privat unterhaltet, unterhaltet ihr euch dann auf der einen Sprache und beruflich auf der anderen? Oder ist das so ein Mix aus allem? Ich finde das total spannend, wenn man mehrere Sprachen spricht und würde das einfach gerne wissen. Ansonsten finde ich deinen Podcast total toll. Ich höre das richtig, richtig gerne und finde es so spannend, was du aus der Welt des Zirkus so berichtest. Und deine Videos sind auch immer ganz toll zu sehen. Und ich wünsche dir alles Gute für die Show und für alles, was noch kommt.
Francis ist mein Bühnenpartner. Er kommt aus Kanada, aus Quebec, also aus dem französisch sprechenden Teil aus Kanada. Und ich habe auch eine ganze Folge mit ihm aufgenommen, wo er ein bisschen erzählt, wie er zum Zirkus gekommen ist und so ein bisschen seinen Werdegang. Und als wir uns kennengelernt haben, sprach er noch gar nicht so gut Englisch. Aber ich sprach damals schon Französisch. Das heißt, wir haben uns kennengelernt auf Französisch. Und wir haben wirklich unsere ersten Jahre der Freundschaft komplett nur Französisch geredet. Nach und nach wurde sein Englisch ein bisschen besser und mittlerweile reden wir manchmal auch Englisch miteinander, aber eigentlich eher nur, wenn es irgendwie um lustige Themen geht und es irgendwie besser passt oder wenn noch andere Menschen mit dabei sind. Sonst ist es wirklich so, dass wir komplett mit ihm auf Französisch reden, also ich würde sagen so 90-95%, und es ist unabhängig, ob es jetzt irgendwie ein Businessgespräch ist oder ein freundschaftliches Gespräch oder irgendwie einen, auch bei Konfliktgesprächen, kommen jetzt echt nicht oft vor und ist auch schon lange nicht mehr gewesen, aber auch bei solchen Gesprächen sprechen wir eigentlich immer in Französisch und Englisch dann halt, wenn irgendwie noch jemand mit dabei ist. Auf Social Media denkt man oft, dass er auch Deutsch kann oder besser Deutsch kann. Er kann leider nicht so gut Deutsch, also er bemüht sich sehr und er versteht auch wirklich sehr viel, aber nicht genug, dass man irgendwie ein Gespräch führen könnte auf der Sprache, was aber auch gar nicht stört, weil ich spreche 4 Sprachen, ich spreche auch noch Spanisch und für mich ist irgendwie ganz normal oder war schon immer sehr normal, immer auf der Sprache zu sprechen von der anderen Person, weil ich meine Sprache dann doch recht gut spreche und ich mich da irgendwie sehr wohl fühle, wenn ich den Kompromiss eingehe, in Anführungszeichen, oder wenn ich den Effort mache. Und von dem her war das irgendwie immer sehr natürlich und sehr normal und sehr schön. Und ich finde es auch jetzt sehr schön, mit ihm auch noch Französisch zu reden, weil ich hatte mal eine Zeit lang in meinem Leben mehr Menschen, mit denen ich auf Französisch geredet habe. Jetzt rede ich gar nicht mehr so viel Französisch. Und dann ihn noch zu haben, wo ich halt 100%ig Französisch rede, ist schon irgendwie eine schöne Sache.
Hallo, liebe Lea. Während ich gerade diese Sprachnachricht aufnehme, läuft parallel die CWM. Und das Technical Program ist jetzt gerade durch und das Artistic Program startet gerade. Und jetzt ist gerade Sarah mit ihrem Artistic Program durch. Und mir ist aufgefallen, dass es danach zu ganz viel Diskussion kam und auch zu ganz viel Gestikulieren. Es wurde, glaube ich, ganz viel 2 oder 3 gezeigt. Und auch nachdem die nächste Teilnehmerin schon durch war, wurde immer noch diskutiert. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen Hintergrundinformationen dazu geben, worum es da ging. Ihr seid ja beide für Team Spanien gestartet. Und ich verfolge Sarah tatsächlich schon länger und bin auf sie über dich aufmerksam geworden. Und auch wenn es immer ein bisschen schwierig ist, über andere zu reden, vielleicht kannst du ja trotzdem da ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben. Und ich bin sehr gespannt. Die Erwachsenen starten jetzt gleich. Und auch wenn die WM jetzt schon durch ist und die Platzierung schon bekannt sein wird, wenn du das hier hörst, drücke ich dir trotzdem alle Daumen für dein Artistic Program gleich.
Ach, das ist ja eine süße Nachricht. Außerdem fühle ich mich irgendwie so in der Matrix, wo man nicht genau weiß, welche Zeit, welcher Ort, wo sind wir gerade. Aber du hast es ja ganz gut schon erklärt. Die WM ist mittlerweile vorbei. Es gibt auch eine ganze Wettkampffolge. Es gibt sogar 2 Wettkampffolgen. Und die ganze WM ist auch auf Livestream gewesen. Das heißt, man kann sich auch das, was du jetzt gerade gesehen hast, alles auch noch angucken. Das ist alles verlinkt unter der WM-Folge, unter der letzten Folge. Und ja, ich kann versuchen, ein bisschen was zu erklären. Bei Wettkämpfen gibt es immer die Möglichkeit, Einspruch einzulegen, beziehungsweise beim SIR-Wettkampf, weil ich kenne jetzt auch nicht alle möglichen Wettkämpfe, aber bei den meisten Wettkämpfen kann man Einspruch einlegen. Also auch beim Turnen, auch bei Olympia gibt es immer Möglichkeiten, Einspruch einzulegen, wenn man nicht zufrieden ist oder wenn man das Gefühl hat, dass man nicht richtig bewertet worden ist. Und beim SIR ist ja noch eine wirklich, wirklich junge Sportart, gibt es Wertungsbestimmungen, die sich jetzt seit den letzten Weltmeisterschaften zum ersten Mal verändert haben. Also haben sich einige Sachen verändert. Und es ist einfach noch ein sehr junger Sport, wo einige Sachen im Wertekatalog nicht 100%ig klar definiert sind. Eine Sache, die zum Beispiel im Wertekatalog nicht definiert ist, ist ein Spagat. Ein Spagat kennt man aus dem Turnen, kennt man aus anderen Turnsportarten, aber ich weiß es jetzt nicht genau, wie es beim Turnen ist, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist eine Winkelangabe irgendwie definiert. Da ist definiert, ein Spagat ist entweder die Beine sind irgendwie 180 Grad auseinander oder vielleicht 170, also vielleicht ein bisschen weniger als Spagat. Das ist je nach Sportart ein bisschen anders. Ich weiß es damals noch beim Aerobic-Turnen, was ich ja früher gemacht habe. Da musste man wirklich diese 180 Grad zeigen, aber davor, irgendwann in der Vergangenheit, waren es irgendwie nur 170 Grad gewesen, dass man noch so eine ganz kleine Tendenz hat, dass man einfach einen Abzug kriegt in der Ausführung. Und bei der Sarah sind in dem Technical Program, wenn ich mich recht erinnere, oder im Artistic Program, aber auf jeden Fall, im Technical Program, genau, das, was du jetzt gerade beschreibst, da sind ihre Spagate, die sie geturnt hat, nicht anerkannt worden als Spagate. Das heißt, die Elemente haben nicht gezählt. Und da war so ein bisschen die Frage, okay, was ist denn jetzt genau die Definition von dem Spagat? Wie viel Spagat muss es sein, damit Spagat ist? Und da war natürlich die Frage, möchte man jetzt Einspruch einlegen oder möchte man keinen Einspruch einlegen, weil man es ja eigentlich verhindern möchte? Manchmal muss man es machen, manchmal macht man es irgendwie aus Prinzip. Und in diesem Fall ging es aber hauptsächlich darum, dass sie einfach nicht verstanden hat, warum die Spagate nicht gezählt worden sind. Es wurde auch insgesamt bei den Weltmeisterschaften viele Elemente nicht gezählt. Also die haben einfach sehr, sehr streng bewertet. Was man ja auch irgendwie verstehen kann, das sind natürlich Weltmeisterschaften. Da möchte man halt auch Perfektion sehen. Und wenn Sachen nicht perfekt sind, ist natürlich immer, ja, kann man das natürlich anzweifeln. Und man kann es im Falle der Fälle auch nicht werten. Man hat aber natürlich immer die Möglichkeit auch, einen Abzug zu machen in der Ausführung. Also man kann immer einen Ausführungsabzug machen. In diesem Fall, ja, war das, glaube ich, alles so ein bisschen unklar und unschlüssig. Und man kann natürlich dann immer mit den Kampfrichtern kurz reden, aber nicht super lange. Und ich glaube, sie hat also wirklich keine Wettkampferfahrung gehabt oder ganz wenig Wettkampferfahrung. Ich habe jetzt auch selber nicht genau gesehen, was da los war, weil ich ja dann auch kurz danach selber dran war. Das heißt, ich habe mich da jetzt auch nicht komplett reingesteigert in diese ganze Situation. Aber das ist wahrscheinlich das, was du meintest. Es ist natürlich immer noch ein bisschen so der Fall. Die Sportart ist noch sehr jung und die Wertungsbestimmungen muss man erstmal testen, um zu gucken, ob die auch wasserdicht sind. Ich bin gespannt, ob sich die Wertungsbestimmungen in den nächsten Jahren nochmal verändern werden oder nochmal klarer definiert werden, ob sich dann noch Sachen verändern werden. Ganz sicher schon. Man muss die natürlich immer irgendwie auch testen, bevor man sie verändert. Also es müssen immer erstmal Dinge eintreten, um zu sehen, ah, okay, da ist vielleicht etwas noch nicht klar genug definiert. Dann müsste man es irgendwie vielleicht anders definieren, klarer definieren oder vielleicht auch nicht. Das ist dann ein Thema, was die Kampfrichter untereinander mit den Organisatoren von den Veranstaltungen dann bereden. Die haben jetzt 2 Jahre Zeit bis zu den nächsten Weltmeisterschaften, um Sachen vielleicht klarer zu machen. Aber ich schätze mal, das ist das, was du gesehen hast. Und man kann diese ganzen Sachen auch noch öffentlich einsehen. Also die Nummern bzw. die Livestreams sind alle noch online. Kann man sich angucken. Aber da ist jetzt auch nichts super Bewegendes bei rausgekommen. Es gab ein bisschen Diskussion, aber es wurde es wurde nicht im Nachhinein dann noch irgendwie anerkannt oder so, sondern die Wertungen sind so geblieben, wie sie ursprünglich gegeben worden sind.
Hallo Lea, hier ist Annette. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinen Medaillen und deiner Leistung bei den Weltmeisterschaften. Es war so cool und es war toll, dich live zu sehen und auch zu treffen. Aber auch die ganzen anderen Teilnehmer und tatsächlich sogar einige von den Rhön-Rad-Nummern haben mir total gut gefallen. Punkt. Und deshalb meine Frage, wo kann man sehen, wo eventuell auch regional Wettkämpfe stattfinden? Vor allen Dingen natürlich in Sürath, aber Rhön-Rad wäre auch okay. Gibt es da eine Übersichtsseite? Danke und ich würde mich freuen, dich auch bei den nächsten Weltmeisterschaften zu sehen.
Ja, hallo liebe Annette, das freut mich total, dass du so viel Gefallen gefunden hast an diesen ganzen Sportarten. Das ist natürlich irgendwie sehr toll. Man kann sich Sion-Rhön-Rad-Wettkämpfe angucken gehen in Deutschland, die sind immer öffentlich. Meistens kosten sie keinen Eintritt oder nur ganz wenig Eintritt. Man kann das alles sehen beim DTB. Also ich werde es mal auch mal unten mit verlinken. Es gibt da verschiedene Seiten. Ich glaube, es gibt eine DTW-Seite und eine Rhön-Rad-Events-Seite oder so. Da sind die ganzen Wettkämpfe verlinkt und auch, wo die immer stattfinden. Natürlich gibt es größere und kleinere. Und es gibt auch ein paar Instagram-Accounts, die man folgen kann. Sierrad-Wettkämpfe gibt es leider nicht sehr viele. Jetzt dieses Jahr gibt es in Deutschland zum Beispiel nur noch, von denen ich weiß, nur 2. Einer ist der Otto Falk, ist das Otto Falk-Turnier. Das ist irgendwann so im September, Oktober oder so. Und das andere ist der Contest, der SeaWheel Contest. Der ist irgendwie im November oder so. Also da ist leider nicht so viel. Rhönrad gibt es aber deutlich mehr und das verlinke ich. Und ich finde es total toll, dass dich das so interessiert und dass du da so dabei bleiben möchtest. Ach ja, und zu den Weltmeisterschaften 2028 habe ich ja gesagt, ich guck mal, wie das so wird. Bisher sage ich nicht ja, bisher sage ich nicht nein. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ist ja noch ein bisschen Zeit hin.
Hey Lea, mich würde mal interessieren, was für dich das Überraschendste bei der SeaWM war.
Ich finde es ziemlich interessant, dass so viele Fragen kommen zur SeaWM. Aber ist ja auch irgendwie klar, weil es gerade noch so aktuell ist. Ich glaube, das Überraschendste für mich war, wie viele von euch wirklich vor Ort waren. Also es waren ja echt viele gekommen, die sich Tickets gekauft haben, die ich dann auch getroffen habe. Und es waren auch viele aus der Rhönrad-Community da, die mich kennen von Social Media. Und ich war teilweise echt positiv überwältigt von einfach dem Interesse an mir und wie viele Fotos gemacht werden wollten. Es gab schon Momente am letzten Tag, da war ich, eigentlich waren meine sozialen Kapazitäten schon fast komplett ausgeschöpft. Und ich wurde die ganze Zeit wieder angesprochen, aber immer mit so einer total schönen Energie und so viel Positivität und so viel Strahlen. Das hat mir natürlich extrem viel zurückgegeben. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so viel ist, dass ich so viele Fotos gemacht hätte und dass es einfach so viel Attention war von euch. Das war schon ein besonderes Erlebnis und auch so schon was wirklich sehr Schönes. Und ich glaube, das gibt es auch nur, ist ein bisschen einmalig, weil die nächste WM oder die WMs sind ja immer irgendwo auf der Welt. Und dass es dann in Deutschland ist und dass so viele von euch da sind, das ist natürlich ein seltenes Phänomen. Aber vielleicht ist es ja bald mal wieder so bei einer von meinen Shows, die ich spiele. Ja, und weil natürlich nicht alle Leute gerne ihre Stimme im Podcast hören wollen, obwohl, wie ihr ja schon merkt, es schon cool ist, habe ich noch ein paar Fragen auf Instagram für euch, von euch. Und da gehe ich mal schnell durch und versuche, die zu beantworten. Und die Sachen, die ich jetzt nicht beantworte, die werde ich wahrscheinlich in den Stories beantworten. Aber lass uns doch mal einfach direkt reinstarten in einem Schnellformat. Hast du schon mal ein Projekt aufgrund von persönlichen Werten abgelehnt? Hier geht es, glaube ich, hauptsächlich um so Projekte, die vielleicht im fernen Osten stattfinden oder in Regionen, Kriegsgebieten oder vielleicht für Anbieter oder Kunden, die vielleicht von einer Industrie kommen, die man nicht unterstützen möchte, wie zum Beispiel Waffenindustrie oder so. Im Moment oder bisher ist es noch nicht vorgekommen. Bisher ist es auch oft so gewesen, dass ich gar nicht genau wusste, wer der Endkunde ist und ich mir diese Frage im Vorfeld manchmal nicht stellen konnte. Das passiert oft, weil man einfach als Artist sehr oft für eine Agentur arbeitet und die Agentur nicht immer die ganzen Informationen weitergibt oder weitergeben möchte und man dann manchmal die Sachen erst vor Ort erfährt. Aber auch da waren jetzt die Sachen, die ich gemacht habe, war jetzt eigentlich nichts dabei, wo ich gesagt habe, okay, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich das gewusst hätte. Ich weiß, dass es auf jeden Fall Thema ist und dass man sich da auch informieren muss und auch seine Werte braucht. Also ich glaube jetzt auch für Waffenindustrie zum Beispiel würde ich das nicht machen. Beziehungsweise mir fällt gerade ein, das ist gar nicht wahr, ich habe schon mal was abgelehnt. Nämlich ich wurde angefragt, bei Parteitagen zu performen. Zweimal von verschiedenen Parteien. Und da habe ich mir entschlossen, das nicht zu machen. Gar nicht, weil ich nicht irgendwie das mag, was die Partei mag, sondern weil ich einfach nicht einer Partei zugehören wollte. Also ich wollte mich nicht so krass positionieren in eine Richtung. Das heißt, das habe ich schon mal gemacht, das habe ich schon mal abgelehnt. Und sonst ist es auf jeden Fall ein Thema, was man sich regelmäßig irgendwie überlegen muss, ob halt ein Engagement zu seinen Werten passt oder nicht. Und da gibt es natürlich Leute, die sind ein bisschen skrupelloser als andere Menschen. Man darf nicht vergessen, wir sind im Entertainment-Bereich schon so ein bisschen so, ja, wir sind so nice to have. Es ist kein Job, den man unbedingt braucht, sagen wir mal so. Das heißt, es ist oft schon verbunden mit irgendwie Luxus und mit Menschen, die sehr viel Geld haben. Und Leute, die sehr viel Geld haben, haben meistens halt auch sehr viel Geld, weil sie es irgendwo herhaben. Und es ist nicht immer, sagen wir mal, politisch korrekt so aus so reinen Sourcen. Aber ich glaube, man macht da das so gut es geht nach seinem eigenen Wissen und Gewissen. Und solange man sich selber irgendwie noch in den Spiegel gucken kann mit den Dingen, die man macht, dann ist es, glaube ich, in Ordnung. Aber wie gesagt, es gab jetzt noch nie irgendwas, was ich gemacht habe, wo ich im Nachhinein gesagt habe, oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen oder das entspricht meinen Werten nicht. Bisher hatte ich echt die Chance, in ganz tollen Produktionen mitzuarbeiten und für ganz tolle Kunden und ganz tolle Projekte zu machen und habe mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt. Gibt Gibt es im Zirkusbusiness eine inoffizielle Altersgrenze, wie lange man gebucht wird? Oh ja, schwieriges Thema beziehungsweise ehrliche Antwort. Ja klar, es ist ein Beruf, bei dem man irgendwie auch für sein Äußeres gebucht wird. Und so wie bei anderen Menschen auch in der Kunstszene oder Musikszene oder Theaterszene ist es einfach anders, wenn man irgendwie Anfang 20, Anfang 30 ist oder ob man halt irgendwie 40, 50 ist. Es ist aber nicht so krass, wie man denken würde. Also es ist nicht so, dass es irgendwie so einen Moment gibt ab 35 oder 45 oder wie auch immer, dass man dann nicht mehr gebucht wird, sondern es ist, glaube ich, beim Zirkus ein bisschen organischer, weil man vielleicht irgendwann nicht mehr so große Lust hat, so ganz körperliche Sachen zu machen oder der Körper macht nicht mehr so mit, bevor es irgendwie, sagen wir mal, einen ästhetischen Grund geben könnte. Aber natürlich ist es ein Thema, was man so mitdenkt, was irgendwo mitschwingt. Ich bin zum Glück noch nicht in einer kritischen Altersgrenze, sagen wir mal so, aber ich glaube, es wird anders gecastet für verschiedene Projekte, je nachdem, wie alt man ist. Ein Positivbeispiel ist, dass ich zum Beispiel bei Produktionen, die so ein bisschen mehr stressig sind, also wo man wirklich Artisten braucht, die Erfahrung haben, weil die sehr schnell reagieren können müssen, wie zum Beispiel bei dem Event, was ich gemacht habe letztes Jahr in Indien mit dem Cirque du Soleil, da sind die meisten Artisten, die gebucht werden, ein bisschen älter. Ein bisschen älter heißt Mitte 30. Warum? Weil das einfach Leute sind mit mehr Erfahrung, die sehr viel schneller reagieren oder besser reagieren können und die sehr viel sicherer sind in einer Stresssituation. Artisten, die gerade von der Zirkusschule kommen, sind einfach noch nicht so erfahren und haben einfach diese Qualität noch nicht. Wie sieht es dann aus in 10 Jahren, wenn ich irgendwie Mitte 40 bin? Schwer zu sagen, ob sich dann irgendwas verändert. Ich kenne noch sehr viele Artistinnen, die noch bis zu ihren Late 40ern performen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie auch da einen Moment gibt, der irgendwie zu spät wäre oder so. Aber es gibt weniger davon. Und eine Sache, die ich ja machen möchte, also ich möchte dem Ganzen ja auch irgendwann entgegenwirken, ich möchte für immer auf der Bühne stehen, weil ich es einfach so toll finde. Und ich stelle mir halt zum Beispiel das Duo zusammen mit Francis, mit zwei Menschen, die irgendwie 50 oder 60 sind, eher 60, einfach so schön vor, weil es einfach eine ganz andere Art von Romantik ist. Wenn man eine Liebesgeschichte erzählt, wenn man ein Paar ist, das schon so lange zusammen ist, ist einfach nicht das Gleiche wie so eine junge Liebe, die so frisch ist. Und auch als Frau, die ihr Leben lang auf der Bühne gestanden hat, denke ich halt, es muss doch so mega cool sein, eine Frau zu sehen im Zierat, die 70 ist. Also es hat dann irgendwann wieder so einen andersrum coolen Faktor. Und deswegen lasse ich mir da irgendwie auch nicht, also ich mache mir da irgendwie keine Angst. Aber klar ist es schon so, wie halt auch irgendwie in der Schauspielszene oder in der Modelszene, wo da irgendwo auch mit drauf geguckt wird. Es wird auch immer angegeben, in Lebensläufen und so. Und ja, die ganze Gesellschaft ist ja so ein bisschen getriezt in die Richtung junge, hübsche Frau. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man weiß, warum man gebucht wird und dass es halt doch um mehr geht, als jetzt nur irgendwie Aussehen oder Alter, sondern dass es halt wirklich darum geht, was man auf der Bühne zu zeigen hat und was man zeigen kann und dass man sich da rein konzentriert. Also, dass man einfach Energie steckt in diese tollen Sachen, die man kann und in die Dinge, die besser werden mit Zeit, als die Dinge, die schlechter werden mit Zeit. Bin ich traurig, dass Carina aus Hamburg weggezogen ist? Also erstmal kleine Anekdote. Carina ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir, mit der ich mich zusammen auf die Zirkus-Weltmeisterschaft vorbereitet habe. Sie ist im Rollenrad eingetreten und sie hat auch eine Goldmedaille, eine Silbermedaille und eine Bronzemedaille gewonnen dieses Jahr bei den Weltmeisterschaften. Also hervorragend hat sie performt. Und sie hat eine lange Zeit in Hamburg gewohnt, wohnt aber jetzt wieder in München. Und ich plane ja jetzt nach Hamburg zu ziehen. Das heißt, wir verpassen uns gerade. Und natürlich ist das ein bisschen doof, aber es ist irgendwie auch in meiner Welt sehr normal. Also irgendwie sehr normal, dass man immer wieder weiterzieht, dass man sich eine Zeit lang sieht, danach vielleicht weniger sieht. Aber mit Carina habe ich auf jeden Fall Lust, weiterzuarbeiten und weiter Sachen zu machen. Von dem her ist es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Es wäre toll, wenn wir uns öfter sehen könnten, aber wir kriegen das auch so hin. Wie weit im Voraus planst du und bekommst du Engagements angeboten? 2 Jahre oder mehr? Beides, also eher weniger. Im Moment bin ich ausgebucht bis zum Ende des Jahres. Also ich weiß, wo ich bin, bis zum 1. Januar. Danach habe ich erstmal nur eine einzige Gala geplant. im Sommer drauf, also da ist erstmal jetzt noch gar nichts. Es gibt aber Engagements, die ich auch schon unterschrieben habe, 2 Jahre im Voraus, also das geht auch. Jetzt im Moment wäre sozusagen der Moment zu überlegen, was machen wir als Weihnachtsengagement 2027. Da sind wir jetzt auch gerade schon dabei zu verhandeln und sind in Gesprächen mit verschiedenen Leuten. Von dem her wäre das sozusagen jetzt der nächste Schritt. Aber es ist eher so, man plant so 6 Monate bis 1 Jahr im Voraus und dann nur so für so richtig große Sachen, auch 2 oder mehr. Wie ist es für dich, deine eigene erste Wohnung zu haben? Wie fühlst du dich dort? Ich habe euch ja erzählt, ich habe jetzt eine Wohnung in Hamburg. Richtig viel dazu habe ich noch gar nicht erzählt, weil ich war kurz da, ein paar Tage. Dann bin ich nach Ghana geflogen, dann war ich wieder ein paar Tage da. Dann bin ich nach Göttingen gefahren zur WM und jetzt bin ich gerade eh noch in Berlin. Das heißt, ich habe mich noch gar nicht richtig irgendwie eingelebt oder überhaupt, ich bin noch gar nicht angekommen. Von dem her, die Wohnungsfrage werde ich einfach mal verschieben auf in ein paar Wochen. Machst du trotz deinen ganzen beruflichen Reisen gerne Urlaub? Und wie sieht der aus? Ich mache jedes Jahr mindestens einen Familienurlaub. Ich bin auf jeden Fall Typ Mensch, der immer noch mit meiner Familie gerne in Urlaub fährt. Sei es mein Vater, mein Bruder, meine Mutter, andere Menschen aus meiner Familie. Ich finde es einfach total schön. Und das gibt es jedes Jahr auf jeden Fall. Und sonst muss ich sagen, ich habe das in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt. Wenn, dann habe ich irgendwie so Kurztrips gemacht, aber so richtig in Urlaub gefahren bin ich schon ewig nicht mehr. Also so, dass ich irgendeine Location nehme und mit irgendjemandem dahin fahre, in einem Hotel oder so und dafür zahle. Das habe ich irgendwie schon ewig nicht mehr gemacht. Meistens ist es eher so, dass ich um eine Reise drumherum, also dass ich irgendwo hinfahre, weil ich dort einen Job habe und dass ich dann irgendwie noch länger bleibe oder kürzer oder davor komme oder so, sowas schon. Aber dieses Jahr plane ich zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder eine Woche Urlaub und ich glaube, das wird richtig schön. Wie würde ich es finden, wenn ich andere künstlerische Acts wie zum Beispiel Ariel Hoop oder andere Sachen bei Zirkus Lea live einbinde? Ich weiß nicht genau, ob es darum geht, dass ich die noch mache oder dass die jemand anderes macht. Ich werde bei Zirkus Lea live auf jeden Fall noch einen zweiten Surprise Act performen. Das wird eine ganz neue Nummer, die so noch nie performt worden ist. Und es wird auch eine brandneue Solo-Sier-Nummer geben. Also es wird auf jeden Fall auch artistische Acts geben von mir. Andere Artisten werde ich in Zukunftsproduktion auf jeden Fall auch mit einbauen wollen, aber das kann ich im Moment noch nicht jetzt bei dieser Produktion machen. Das ist einfach noch zu groß und auch ein anderes Konzept. In diesem Fall ist es wirklich die Idee, das ist Zirkus Lea live. Es ist das, was ihr hier seht auf Social Media, auf den Wettkämpfen, auf der Bühne, bei den Meet and Greets, bei meiner Keynote, diese ganzen verschiedenen Sachen, die ich mache, diese Energie und diesen Vibe in eine Show verpackt an einem Termin am 17. Oktober in Berlin. Das ist Zirkus Lea live. Wie es dann weitergeht, ob die Show vielleicht mal irgendwann auf Tour geht, da sind wir gerade am Überlegen, ob sich das lohnt, ob das passt. Im Moment geht es erstmal darum, diese eine Show zu machen, dafür Partner zu finden, Sponsoren zu finden, die voll zu verkaufen und dann ein riesengroßes Event rauszumachen. Das ist so der erste Schritt und es ist auch sehr viel Arbeit im Hintergrund, in der ich jetzt auch gerade sitze. Und dann wäre die Möglichkeit zu sagen, okay, und jetzt nehmen wir das und machen noch viele andere Sachen draus. Kannst du mal alle deine Outfits für Auftritte zeigen? Das hatte ich schon öfter mal überlegt, ob ich das in einem Video mal mache. Die große Schwierigkeit ist, dass ich meistens nicht alle Outfits an einem Ort mit dabei habe, weil ich ja wirklich normalerweise nur mit den Sachen reise, die ich dann auch wirklich brauche, weil es sonst zu viele Sachen wären. Aber bei Zirkus Lea live gibt es ja so ein Experience-Ticket. Die sind jetzt in Berlin schon ausverkauft, also kann man jetzt erstmal nicht mehr kaufen. Man kann nur normale Tickets kaufen. Aber falls wir doch nochmal auf Tour gehen sollten, das wäre aber auch erst in der Zukunft, also wahrscheinlich erst nächstes Jahr, dann wird es wahrscheinlich auch wieder Experience-Tickets geben. Und bei der Experience wird es so eine Art Lea-Museum geben, wo diese ganzen Kostüme ausgestellt sind, wo man die auch von dicht an sehen kann. Ich glaube, das wird auch ziemlich cool werden, einfach nur für mich, die alle aneinander zu sehen und die ganzen Geschichten dazu. Das ist schon irgendwie was, ja, so ein bisschen sowas Besonderes, weil es auch so Erinnerungsstücke sind, die halt immer auch so Emotionen haben und Geschichten haben, die damit dranhängen. Von dem her, eventuell habe ich natürlich die Chance, so ein Video zu drehen, dann bei Zirkus Lea live mit all meinen Kostümen. Aber wenn ihr das live sehen wollt, dann wäre das bei einer Show. Mit wie vielen Jahren habe ich angefangen mit Zirkus? Ich habe angefangen, den Traum zu haben, Zirkusartistin zu sein, mit 5. Hab dann gestartet mit Turnen mit 5, hab dann gewechselt zu Sportaerobic mit 11 und hab Zirkus eigentlich so richtig für mich erst entdeckt, so mit 15. Ich habe aber immer schon irgendwie jongliert und irgendwie Akrobatik gemacht und so alle Sachen, die man sich so selbst beibringen kann. Aber mit 15 habe ich die Zirkusschule in Montreal entdeckt Und dann mit 19 habe ich mich auf der Zirkusschule in Montreal beworben. Und mit 19 war ich dann zum ersten Mal an einer richtigen Zirkusschule. Also es gibt so verschiedene Key-Momente, aber so richtig angefangen Zirkustraining, ja so halb angefangen mit 15 und so richtig mit 19. Und als letzte Frage des Abends, wie geht es mir? Ich muss sagen, Leute, mir geht es gerade richtig gut. Mir geht es gerade richtig gut. Ich bin in so einem Wandel in meinem Leben, wo viele Kapitel sich schließen und viele Kapitel sich öffnen. Ich hatte ein besonders nerviges Jahr, sage ich mal, hinter mir. Auch viele Dinge, die privat nicht so toll waren, die ich jetzt nicht unbedingt immer in die Öffentlichkeit getragen habe. Einige Sachen kann man, glaube ich, zwischen den Zeilen so ein bisschen mitlesen. Wenn nicht, ist das auch wirklich nicht schlimm, ist auch wirklich nicht so interessant. Was wirklich viel interessanter ist, ist, dass ich jetzt gerade das Gefühl habe, alles steht wieder so auf Null und ich habe einfach die Chance, neue große Träume zu realisieren. Und ich mache diesen Job als Zirkusartistin jetzt schon seit über 10 Jahren. Seit 2014 stehe ich auf den tollsten Bühnen dieser Welt und habe mich jetzt entschieden, nicht mehr so viele, so lange Engagements zu machen, sondern einfach kürzere Sachen zu machen und mir Zeit zu geben für auch andere Projekte. Ich finde es gerade richtig toll, an neuen Nummern zu basteln, neue Zirkusdisziplinen auszuprobieren, neue Showproduktionen zu planen, wie Zirkus Lea Live, aber es gibt auch noch andere große Produktionen im Hintergrund, die auch noch geplant werden. Es macht Spaß, längere Zeit in Deutschland zu verbringen. Es macht Spaß, die Idee, dass ich jetzt bald eine Wohnung habe, beziehungsweise eine Wohnung schon habe und dass ich die irgendwie einrichten kann. Es passieren gerade viele schöne Dinge. Ich habe auch mehr Menschen um mich rum. Jetzt gerade in Berlin kenne ich echt viele Leute aus der Zirkusszene, aus anderen Szenen, aus der Familie. Und es tut mir gerade einfach so gut, sozialen Kontakt zu haben, zu trainieren, Zeit zu haben, nicht immer Shows zu spielen. Und ich habe wirklich das Gefühl, es passiert irgendwas. Es hat sich einfach was verändert, hat sich was gedreht. Und ich bin unglaublich stolz auf diese letzten 50 Folgen dieses Podcasts, die ich gemacht habe, dass ich einfach immer weiter gemacht habe, weiter an meinen Träumen geblieben bin, weiter gekämpft habe, weiter trainiert habe, weiter mich auf Wettkämpfe vorbereitet habe, auf Shows vorbereitet habe. Es gab so viele Momente, wo ich hätte sagen können, oh, ist jetzt genug, ich will nicht mehr, ich ziehe den Stecker und ich mache einfach was anderes, beziehungsweise ich mache jetzt dieses Projekt nicht. Es ging ja meistens einfach immer nur um kleine Sachen, die einfach nicht so leicht waren. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe das alles trotzdem gemacht. Ich habe die Dinge trotzdem gut gemacht. Und es fühlt sich wirklich an, wie wenn man so ein Computerspiel spielt und man hatte so einen Endgegner am Ende vom Level und jetzt habe ich den Endgegner besiegt. Und jetzt geht es wieder los mit dem nächsten Level auf einem anderen Terrain, einem anderen Ort. Und es geht wieder los bei Level 1. Genauso fühlt es sich gerade an. Und das ist echt ein erleichterndes Gefühl, ein richtig schönes Gefühl. Und ich freue mich total darauf, was dieses Level zu bieten hat. Und wie schön, dass die ersten 50 Episoden Zirkus Hotline jetzt Level 1 von diesem Chapter abschließen und dass wir jetzt zusammen in Level 2 steigen können. Ich wünsche euch eine hervorragende Woche. Ich hoffe, bald gibt es hier auch ein schönes Outro, sodass wir das auch schön beenden können. Aber bis dahin sage ich bis dann und bis nächste Woche, wenn wir uns wieder hören bei Zirkus Hotline.